Hallo und herzlich willkommen bei 50 über 50, dem Podcast für die zweite Lebenshälfte und gesundes Älterwerden. Es gibt diesen einen Satz, den viele von uns kennen. Du musst dich entscheiden. Für einen Weg, für eine Richtung, für eine Version von dir. Meine heutige Gästin stellt genau das in Frage. Birgit Amelung ist Gründerin von The Her Club und Autorin des Buches Der Multifokus-Effekt. Darin beschreibt sie eine andere Art, auf unser Leben zu schauen. Nicht als etwas, das wir klar fokussieren und reduzieren müssen, sondern als etwas, das gleichzeitig wachsen, sich verändern und auch widersprüchlich sein darf. Wir sprechen darüber, warum Fokus ursprünglich gar kein Leistungsbegriff war, weshalb so viele Menschen heute unter einem diffusen Dauerstress stehen und was passiert, wenn wir aufhören, uns ständig entscheiden zu wollen. Es geht um Werte, um Lebensphasen, um Kreativität und um die Frage, wie wir in einer Welt voller Ablenkung überhaupt noch bei uns bleiben können. Und vielleicht auch darum, ob wir unser Leben nicht neu denken dürfen, weniger entweder oder, mehr und. Ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist, Birgit Amelung. Warum haben so viele Menschen das Gefühl, sich im Leben für eine Sache entscheiden zu müssen?
Na, ich glaube, wir haben ja, wenn wir mal an unser Fokusverständnis denken, gelernt, oder das ist das Bild, was wir so von, wenn wir jetzt über Fokus sprechen, haben, dass Fokus ja sehr eng verknüpft ist mit eine Sache machen, Tunnelblick, Disziplin. Auch etwas sehr Lineares tatsächlich. Und das stammt noch so ein bisschen auch aus dem, ja, eigentlich Industriezeitalter, wo ja auch Arbeit sehr linear war. Also sozusagen, wir machen eine Sache und wenn wir auch an so Fabrikarbeit oder sowas denken, eine Sache wird produziert und das kommt am Ende dabei raus. Und das hat sich ja sehr, sehr verändert. Also wir haben ja keine linearen Leben mehr, würde ich sagen. Also wir leben ja mittlerweile in verschiedenen Rollen, verschiedene Verantwortlichkeiten, teilweise auch ja, verschiedenen Identitäten, was ja auch total schön ist, dass wir uns da auch mehr ausleben dürfen und können. Und ja, deswegen glaube ich, braucht es auch vielleicht so ein bisschen so ein neues Verständnis von Fokus und tatsächlich vielleicht auch eine Perspektive, dass Fokus ja auch etwas ja Dynamisches, Flexibles sein kann, sich anpassen kann an unsere ja neue Lebensrealität. Und was ich tatsächlich entdeckt habe, als ich recherchiert habe für mein Buch, und da geht man ja erstmal klassisch rein, in woher kommt überhaupt dieses Wort Fokus her? Ja, es war so eine der ersten Recherchen, die ich gemacht hatte. Und Fokus stammt ja vom lateinischen Focus mit C geschrieben, was so viel bedeutet wie der Herd oder die Feuerstelle. Und das fand ich super spannend, weil ich irgendwie sagte, das ist so ein schönes Bild, weil das ist ja am Ende der Ort im Haus, wo das Leben stattfindet. Oder auch früher schon, ne? Wo Begegnung ist, wo Austausch ist, wo verschiedene Themen irgendwie zueinander kommen. Und habe ich gedacht, okay, wie wäre es denn, wenn wir Fokus mal so betrachten und es gar nicht immer nur darum geht, dass wir jetzt irgendwie eine Sache machen müssen oder uns entscheiden müssen, sondern vielleicht können wir ja auch das als etwas sehr Lebendiges betrachten und viel mehr als so eine Art Lebenskompass.
Was glaubst du denn, was passiert, wenn man gerade das nicht tut? Also wenn man nicht sagt, so, das ist jetzt mein Fokus und ich richte alles auf diesen Punkt aus, sondern wenn man sich öffnet?
Ja, also das hat ganz viele Auswirkungen. Also ich glaube, die Frage ist ja mal, wie können wir denn grundsätzlich erfüllter, gesünder leben? Und da ist es ja erstmal so, dass wir uns doch vielleicht auch fragen können, was ist denn für uns im Leben von Wert? Was ist uns denn wichtig? Und da ist ja oft auch nicht nur eine Sache dabei, sondern wenn wir ein bisschen tiefer reingehen, sind das ja oft mehrere Themen oder mehrere Lebensbereiche, die wir vielleicht mehr auch noch leben möchten. Und klassisch ist ja oft so dieses, sag ich mal, Job und Familie, so dieses Vereinbarkeitsthema. Aber wenn wir mal ein bisschen gucken, gibt's da ja oft noch viel mehr. Und ich glaube, es gibt schon viele Menschen, die doch gewisse Lebensbereiche sehr vernachlässigen, seien es Beziehungen oder Freundschaften, sei es die eigene Gesundheit, sei es Selbstverwirklichung, Kreativität, Weiterbildung, Spiritualität, was auch immer es ist, kann ja super individuell sein. Wenn wir eben anfangen, uns darüber bewusst zu werden, was uns wirklich wichtig ist und dafür vielleicht auch anfangen, ein System zu finden, das mehr in unser Leben zu integrieren und auch Lebensbereiche miteinander zu verknüpfen, können wir zum einen natürlich wesentlich irgendwo erfüllter und glücklicher sein, weil wir unsere Werte natürlich auch erfüllter sehen. Und wir werden aber auch resilienter. Und das ist nämlich super spannend, weil man denkt ja vielleicht, das ist erstmal ein Paradox. So nach dem Motto, wer mehr macht oder noch mehr sich reinlädt, ist stressresilienter. Aber es ist tatsächlich so. Und es gibt super interessante Studien zum Thema Mikrostress von einer US-amerikanischen Autorin und einem Professor, Karen Dillon und Rob Cross. Und die haben nämlich festgestellt, dass Menschen, die ein sogenanntes multidimensionales Leben führen, das heißt, die mehrere Lebensbereiche miteinander verknüpfen und viel integrieren in ihr Leben, weniger anfällig für diesen Mikrostress sind. Und Mikrostress ist eben dieser Stress, den wir oft nicht so als Stress wahrnehmen, aber der uns doch den ganzen Tag begleitet. Also die eine WhatsApp-Nachricht, die irgendwie reinkommt, während wir im Meeting sitzen und die uns dann irgendwie doch beschäftigt. Vielleicht die kleine Auseinandersetzung morgens mit dem Partner, die uns dann aber doch irgendwie so ein ungutes Gefühl den ganzen Tag noch gibt. Oder vielleicht die Nachricht von einer Freundin, die so ein bisschen kryptisch ist, wo wir uns denken, ist da irgendwie was los? Wie soll ich das jetzt verstehen? Das ist so Mikrostress. Und das aktiviert aber nonstop unser Nervensystem. Und wenn wir aber eben viele Themen in unserem Leben haben, die uns auch erfüllen und die wir ausführen, dann ist es ja so, dass diese sich gegenseitig irgendwie ausgleichen und relativieren. Das heißt, wenn der eine Bereich vielleicht gerade ein bisschen wackelt, kann uns der andere Bereich wieder ganz viel Kraft geben. Das heißt, da können wir wieder ganz viel neue Kraft draus ziehen und wir werden somit resilienter und widerstandsfähiger und natürlich damit auch irgendwie erfüllter, weil wir eben auch das Gefühl haben, dass wir all das, was uns wichtig ist, eben auch verfolgen oder ausleben können.
Also das heißt praktisch gesehen, wenn ich jetzt eine kryptische Nachricht von meiner Freundin bekomme, konzentriere ich mich jetzt vielleicht auf die Vorbereitung eines Interviews und schalte das andere aus und dadurch geht es mir dann sozusagen besser?
Ja, also das ist natürlich jetzt in dem Moment dann die Aktion. Also das ist nochmal, was können wir ganz gezielt gegen Mikrostress tun? Das ist zum Beispiel genau eine Sache, wenn ich gerade in einem Deep-Work-Modus zum Beispiel bin, kann ich ja entscheiden, was mich gerade erreicht oder nicht. Ne? Also da sind wir eher beim Beispiel Notifications etc. Schalte ich ja mein Handy an oder aus. Also das ist so eine Sache, aber ich glaube, es geht da so ein bisschen eher um das große Ganze, das so zu sehen, dass ich allgemein, haben wir ja alle Mikrostress. Also er begleitet uns ja in unserem Leben. Aber wir sind eben vielleicht dem nicht so ausgesetzt, wenn wir auch noch andere Bereiche haben, die uns dann vielleicht auch ablenken können davon. Also beispielsweise auch im Job. Ich ärgere mich vielleicht auch über die Mail eines Kollegen oder einer Kollegin. Mhm. Könnte mich jetzt vielleicht auch den ganzen Tag begleiten. Ich grab mich da total rein und bin da irgendwie tagelang sauer. Oder aber ich gehe zum Sport, treffe eine Freundin, hole meine Kinder von der Kita ab, mache mit denen irgendwas oder mache vielleicht abends noch eine Weiterbildung und habe das dann eigentlich schon wieder vergessen. Also das heißt, oder die Gewichtung ist nicht mehr so stark, weil ich eben andere Themen habe, die mich auch begeistern, berühren, die ich verfolge und deswegen bin ich einfach insgesamt sozusagen widerstandsfähiger gegen diese Mikrostressmomente.
Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass ich auch reingehen könnte und mit meinem Kollegen ein klärendes Gespräch führen könnte und dann wäre dieser Stress, der ja selbst, wenn ich mich ablenke, unterschwellig irgendwie noch da ist, vielleicht behoben, oder?
Also ich glaube, das eine schließt das andere überhaupt nicht aus. Mhm. Also ich glaube, dass wir trotzdem irgendwie in Dialog gehen und Dinge ansprechen oder so, ist glaube ich, super wichtig. Und es geht ja auch nicht darum, dass wir uns unbedingt ablenken oder etwas übertünchen, sondern aber grundsätzlich so, ich sag mal, ausgefüllt sind mit verschiedenen Bereichen oder Themen, dass wir halt sagen, wir können auch mal bewusst in den Switch gehen und vielleicht aus einer negativen Stimmung oder negativen Gedanken heraus und jetzt was anderes machen und uns einfach insgesamt im Leben erfüllter, resilienter fühlen, die eigentlich zufriedener sind, weil wir eben das Gefühl haben, wir leben unsere Werte mehr aus. Also ich glaube, das ist eher so ein Gesamtbild. Also wie sehr lasse ich mich denn überhaupt erst stressen oder kann ich vielleicht diese E-Mail auch ein bisschen verbuchen unter, ach, er hatte oder sie hatte vielleicht heute nicht so einen guten Tag und alles okay, spreche ich vielleicht morgen an oder ärgert mich das so sehr, weil ich einfach nicht so resilient bin in dem Moment.
Mhm. Magst du vielleicht mal erzählen, wie das vielleicht auch vor deiner Beschäftigung mit dem Thema Fokus in deinem Leben so war? Mhm. Mit deinem Fokus?
Ja, sehr gerne, weil das ist tatsächlich auch so ein bisschen, wie es zu dem Buch gekommen ist. Mhm. Also ich muss sagen, dass Fokus für mich lange ein echt großer Painpoint war, weil ich immer dachte, ich kann mich ja nicht fokussieren, aber ich sollte es tun. Also ich habe immer Menschen bewundert, die so fokussiert an einem Thema arbeiten und scheinbar das eine so ganz stringent verfolgen und habe irgendwie immer gedacht, boah, ich schaffe das irgendwie nicht. Und ich weiß noch, ich hatte viele Jahre auf meinem Vision Board, ich treffe mich immer so zwischen den Jahren mit Freundinnen, da basteln wir immer so ein Vision Board, so eine kleine Tradition. Und ich hatte da ganz oft Fokus stehen. Also immer so als Ziel. So, doch dieses Jahr brauche ich doch endlich mal Fokus, weil ich oft so ein bisschen zwischen meinen Themen mich so ein bisschen zerrissen gefühlt habe oder auch immer nicht so wusste, genau, wie soll ich das jetzt gewichten und so weiter. Aber ich habe doch so viele Sachen, die mich eigentlich interessieren und die ich machen möchte. Mhm. Und dann kam irgendwann so dieser Aha-Moment bei mir, wo ich wirklich dachte so, nee, Moment mal, ich liebe mein Leben eigentlich so, wie es ist. Irgendwie bunt, dynamisch, vielfältig und ich finde das irgendwie cool so und mir macht es Spaß und klar, es ist viel, das will ich auch überhaupt nicht irgendwie abmoderieren oder so, es ist vieles, aber am Ende erfüllt es mich auch und ich möchte gerne all diese Sachen tun und ich möchte auch gerne nicht nur einen Job haben, sondern mehrere Projekte verfolgen. Als dann der Verlag auf mich zukam und grundsätzlich dieses Thema Fokus in den Raum geworfen hat und gesagt hat, ja, können Sie sich vorstellen, ein Buch über Fokus zu schreiben, habe ich da wirklich einen Moment drüber nachgedacht und habe wirklich gedacht, okay, ich soll jetzt wirklich ein Buch über Fokus schreiben, ja. Also ich habe wirklich gedacht so, das ist jetzt vielleicht nicht die richtige Besetzung. Und dann habe ich aber gedacht, nee, Moment mal, weil das Thema auch sofort bei mir mit mir resoniert hat auf der anderen Seite, weil ich dachte, vielleicht ist das ja genau jetzt die Geschichte. Mhm. Und da habe ich denen geschrieben, ich schreibe total gerne über Fokus, aber es wird sicherlich nicht der zigste Produktivitätsratgeber. Und wenn ich mich diesem Thema annähere, dann von einer ganz anderen Perspektive. Und dann möchte ich sozusagen das multifokussierte Leben gerne in den Vordergrund stellen und mal gucken, ob wir nicht Fokus von einer anderen Perspektive angehen können. Und dann sind die da halt total mitgegangen, waren da super offen, fanden das total spannend. Und dann habe ich halt ein Exposé geschrieben und bin dadurch natürlich selber auch nochmal mehr in das Thema eingetaucht und habe dann eben auch Thesen wie die eben von Dylan und Cross gefunden, die das auch nochmal so ein bisschen stützen oder dann eben dieses Wort Fokus, was bedeutet das eigentlich, Lebendigkeit etc. Ja, und fand das dann irgendwie super spannend, da selber nochmal eine ganz andere Fokusperspektive einzunehmen, da nochmal tiefer zu gehen und ja, da auch Menschen vielleicht zu inspirieren. Ich sage immer so ein bisschen mit der Fülle Freundschaft zu schließen.
Ja, das ist eine ganz tolle Inspiration. Also mir kommt das auch sehr entgegen, weil ich bin auch so ein Multifokus-Typ, der eigentlich dafür also immer so ein bisschen schlechtes Gewissen deswegen hat, weil ich denke, oh, würde ich mich mal auf eine Sache so ganz doll konzentrieren, dann könnte das ja noch viel größer sein und so. Aber es entspricht einfach gar nicht meinem Naturell. Genau. Also ich brauche auch diese Nebenschauplätze und dass ich mal hier ein neues Projekt anstoße und da eine Weiterbildung mache. Und dann natürlich geht dann vielleicht für andere Dinge ein bisschen Zeit verloren, aber das macht mein Leben natürlich bunter.
Genau, dann bist du wahrscheinlich ein spezieller Fokustyp. Es gibt ja auch spezielle Fokustypen. Mhm. Und das ist nämlich auch super interessant, weil Fokus am Ende was super Individuelles ist. Und das ist auch etwas, was mich an dem klassischen Fokusverständnis oder ja Einordnung so ein bisschen stört. Das ist ja fast schon so ein Framework ist, was uns für uns alle so zu gelten scheint. So, jetzt konzentriere dich auf eine Sache und sozusagen, was ist die Nummer eins auf der To-Do-Liste? Und ich finde, das ist halt viel mehr als das am Ende.
Du hast im Buch so eine ganz schöne Episode geschrieben, wo du auf so einem Lego-Workshop warst.
Ach, ja.
Vielleicht magst du die mal erzählen.
Ja, das ist auch wirklich eine schöne Erfahrung, die ich sehr tief verinnerlicht habe und die mich auch bis heute begleitet. Und zwar habe ich während der Corona-Zeit an einem Online-Workshop teilgenommen, wo wir mit Lego Serious Play, das ist eine Strategie- und Kreativmethode, mit einem Coach sozusagen unsere Lebensvision mal bauen sollten. Also ich glaube, die Frage war so ein bisschen, wo siehst du dich irgendwie in 5 Jahren? Also so ein bisschen so diese klassische Frage. Wir hatten dann vorab diese Lego-Steine zugeschickt bekommen. Das sind auch spezielle Steine, also nicht das, was wir aus den Kinderzimmern kennen, sondern sozusagen Sets, die extra dafür gebaut worden sind oder entwickelt worden sind, besser gesagt. Und das ist halt super intuitiv. Also es ist nichts vorgefertigt, sondern du fängst dann einfach an. Und ich habe mich dann so als DJing gebaut. Das war irgendwie ein total schönes Bild, was mich auch wirklich super lange begleitet hat, was noch viele Jahre auf meinem Schreibtisch stand, weil ich sozusagen so auch mit den Steinen das dann so beweglich machen konnte, so die verschiedenen Stränge. Da war natürlich einmal Beruf, aber auch Familie und die Steine standen dann eben für verschiedene, ich sag mal, Lebensbereiche. Und ich war sozusagen so als ja DJing in der Mitte und so ein bisschen dieses Bild, ich habe ja meinen Remix in der Hand. Also wie kann ich eigentlich mein Leben remixen und sozusagen meinen ganz individuellen Lebensremix kreieren? Und das finde ich auch ein super, super schönes Bild tatsächlich für Multifokus, weil es am Ende ja so ein bisschen darum geht, ja, den eigenen Fokus-Remix, sage ich mal, zu finden und auch zu entscheiden, welchen Regler drehe ich denn jetzt gerade nach oben, welchen drehe ich eher nach unten, was darf gerade auch parallel laufen, wo kann der Beat ein bisschen leiser werden. Und wenn wir das auch nochmal uns überlegen, wenn wir jetzt alles gleichzeitig hochdrehen, ist es ja eine völlige Übersteuerung. Ja, also würden wahrscheinlich in einem Club oder bei einem Konzert alle nur noch rausrennen. Mhm. Aber es geht ja um die Balance, die Dramaturgie, ne, dann geht der Beat wieder los, dann wird es wieder leiser, die Spannung sozusagen. Und ich finde, das ist auch so, wie wir unseren Fokusmix auch eben individuell für unser Leben steuern können.
Voll das gute Bild. Voll gut.
Ja, ich mag es auch total. Und dieses Bild hat mich auch, also inspiriert mich, wie gesagt, bis heute. Ich habe es auch im Buch aufgenommen und es hat mich auch sogar so weit inspiriert, oder diese Erfahrung, dass ich danach selber auch eine Ausbildung nochmal zur Lego Serious Play Facilitator gemacht habe und das bis heute selber anwende, auch in Beratungen mit Kunden oder für Strategien und Innovationsentwicklung und so, weil es halt ja diese Bilder erzeugt und mir das wirklich auch nochmal aufgezeigt hat, dass ich eben ja mein eigenes Leben mixen kann, so wie ich es halt eigentlich möchte am Ende, ne, und ich selber in der Hand habe.
Ist es dafür wichtig, dass du weißt, was für ein Fokustyp du bist?
Also es hilft auf jeden Fall. Also ich glaube, es gibt verschiedene Elemente, die dafür wichtig sind. Mhm. Also alles angefangen habe ich ja auch schon kurz angesprochen, ist, glaube ich, so dieses Thema Werte. Also überhaupt zu wissen, was ist mir überhaupt wichtig, dass das überhaupt als Kompass mal dienen darf und danach auch Entscheidungen zu treffen. Und das Thema Fokustypen ist aber auch super spannend, was du ansprichst, weil da gibt es tatsächlich 5 verschiedene, die ich so im Buch vorstelle oder rauskristallisiert habe, auch aus verschiedenen Recherchen, Analysen, Studien, auch Beobachtungen aus meinem eigenen Umfeld tatsächlich. Und da ist es halt auch so, dass es halt totale Unterschiede gibt. Also wie du dich zum Beispiel gerade beschrieben hast, bist du wahrscheinlich, würde ich sagen, eine Scanner-Persönlichkeit oder auch eine Neogeneralistin. Das heißt, das sind Menschen, ich bin auch eine Neogeneralistin und als ich dieses Buch dazu das erste Mal gelesen habe, war ich wirklich so, okay, danke, endlich gibt es für Menschen wie mich einen Begriff. Mhm. Und das sind halt einfach Menschen, die wirklich auch den Kontrast brauchen, die davon zehren, die verschiedene Projekte in ihrem Leben gerne haben, die viele Ideen haben, die sehr kreativ sind, die das auch ausleben müssen sozusagen. Mhm. Und die könnten gar nicht nur in einem Bereich tätig sein, das würde sie auch nicht erfüllen. Bei den Neogeneralisten oder der Generalistin ist es so, dass die nochmal dazu irgendwie auch wahnsinnig vernetzt denken. Also auch immer sich diese Frage stellen, wie gehört das jetzt hier irgendwie alles zusammen und so ganz arg Verbindungen schaffen zwischen Themen, zwischen Menschen, dadurch auch auf ganz neue Ideen kommen. Ne? Und die Scanner-Persönlichkeiten sind aber Menschen, die auch richtig viel auf die Straße bringen und Sachen anschieben und ja auch in der Lage sind, mehrere Sachen gleichzeitig zu verfolgen. Aber gibt es natürlich auch überall Hürden. Aber dem stehen dann eben zum Beispiel Taucher oder Taucherinnen gegenüber. Das sind eben Menschen, die ganz bewusst eine ganz tiefe Expertise haben in einem Thema, sich da total reinfuchsen, für die das auch eher stressig ist, wenn sie jetzt irgendwie sich in andere Themen reinfuchsen müssen. Das interessiert die eigentlich auch überhaupt nicht. Das sind auch Menschen, die sich gerne mal so in Raum und Zeit verlieren, mal das Essen vergessen, weil sie irgendwie so in ihrem Thema drin sind. Mhm. Und die dann auch, wenn zum Beispiel irgendeine Anfrage aus einem anderen Bereich kommt, eher sagen würden, ah nee, danke, da hat jemand anders die Expertise, lass mal, dass ich bleib hier so in meinem Spielfeld. Mhm. Was sie natürlich auch zu absoluten Experten, Expertinnen ihres Faches macht. Aber da ist natürlich auch dann manchmal so ein bisschen die Gefahr, dass sie vielleicht nicht ganz so flexibel auch reagieren oder so ein bisschen sich in ihrem eigenen Tunnel so verlieren. Und dann gibt's noch Navigatoren und Navigatorinnen. Das sind so die Projektmanagement-Typen, sage ich mal, die eher so im Außen navigieren, steuern, sich selber gar nicht so in den Fokus setzen tatsächlich, sondern eher für andere managen, machen, tun, das auch super gut unter Kontrolle haben, aber sich selber da manchmal ein bisschen darüber verlieren. Mhm. Und dann gibt's eben noch Sprinter und Sprinterinnen. Das sind, ja, wie der Name schon sagt, Menschen, die so in extremen Sprints arbeiten. Also so Extremphasen haben. Also eine Freundin von mir, die hat ein Catering-Unternehmen, die arbeitet dann so den Sommer durch 24/7, jedes Wochenende noch eine Hochzeit oder ein Event. Und dann haut die erstmal irgendwie nach Bali ab 6 Wochen und sagt, okay, ciao, ich will sie mit niemandem mehr sprechen. Mhm. Und ich glaube, wir kennen alle so Menschen auch in unserem Umfeld von diesen verschiedenen Fokustypen. Ja. Und ich glaube schon, dass das total hilft zu verstehen, wie ticke ich. Wir sind natürlich auch alle irgendwo Mischtypen. Und dann auch irgendwie so anzunehmen, dass wir halt so funktionieren, wie du es auch gerade schon beschrieben hast. Und das ist ja schon mal, das nimmt ja schon mal viel Druck raus.
Ja,
auch.
Ja, total. Auf jeden Fall.
Werbung. Du willst Haut, die nicht nur gut aussieht, sondern wirklich gesund ist? Von innen heraus? Dann hör kurz zu. Der Kollagenaktivator von Avea geht einen anderen Weg als klassische Kollagenprodukte. Statt Kollagen einfach nur zuzuführen, aktiviert er die körpereigene Produktion. Genau da, wo es wirklich wirkt. Avea ist ein Longevity-Startup aus der Schweiz mit dem Anspruch, hochwertige, saubere Supplements auf Basis neuester Wissenschaft zugänglich zu machen. Im Zentrum steht Collagevity, eine patentierte Formulierung, die aus 3 natürlichen Aminosäuren besteht und damit zu 100% vegan ist. Der Kollagenaktivator ist damit erwiesenermaßen bis zu 4-mal effektiver als herkömmliche Kollagenprodukte. Dein Körper bekommt also genau die Bausteine, die er braucht, um selbst Kollagen zu bilden. Für Ergebnisse, die wirklich bleiben. Dazu kommen Vitamin C aus Acreola, Alpha-Ketoglutarat und Astaxanthin. Eine Kombi, die deine Haut straffer wirken lässt, Feuchtigkeit verbessert und gleichzeitig Haare und Nägel stärkt. Das Ergebnis? Mehr Glow, mehr Elastizität und einfach gesünder aussehende Haut von innen. Und wenn du das ausprobieren willst, mit dem Code 5050, alles als Ziffern geschrieben, bekommst du 15% auf deine erste Bestellung. Den Code und alle Infos findest du auch nochmal ganz easy in den Shownotes. Danke an meinen Werbepartner Avea für die Unterstützung dieses Podcasts. Werbung Ende. Zum Thema Druck, du schreibst ja, dass Fokus ursprünglich auch gar kein Leistungsbegriff war.
Kannst du dazu mal sagen, also was ist da passiert, dass sich das irgendwie so umgedreht hat in unserer Gesellschaft? Weil ich finde, Fokus steht schon irgendwie jetzt mit Leistung und auch mit Druck und ja, aber vor allem eben mit Leistung zusammen, ne? Weil man so seine ganzen Kräfte bündelt eben auf diesen einen Punkt.
Ja, genau. Also das habe ich ja vorhin schon ein bisschen angesprochen. Das ist nämlich deswegen ursprünglich kein Leistungsbegriff, weil es ursprünglich was ganz anderes bedeutet. Nämlich dieser Herd oder die Feuerstelle, die Lebendigkeit eigentlich, die Verbindung. Mhm. Und das fand ich halt super spannend, weil das ist ja überhaupt nicht das, was wir mit Fokus verbinden. Mhm. Fokus bedeutet halt in der Optik, und das ist, glaube ich, das, was wir halt heute oft auch unter Fokus verstehen oder wie es halt besetzt ist, diese Scharfstellung, also diese Fokussierung, alles bündelt sich, alle Strahlen richten sich sozusagen auf einen Bereich. Also wenn wir es aus der Optik betrachten, Fokus, ne? Scharfstellen, Brille und so weiter. Und wie gesagt, also wenn wir halt überlegen, wie sich das halt entwickelt hat, wie wir auch eben im Zuge der Industrialisierung und so weiter, wie wir Arbeit gesehen haben, dass es eben da sehr um Effizienz, Produktivität, Disziplin, ne? Da kommen wir auch schon in das Bereich Führung und so weiter rein. Sehr linear sozusagen, was gebe ich rein, was kommt außen, was kommt hinten raus. Also sehr nach Leistung und Ergebnis auch Arbeit beurteilt habe. Und das hat sich ja einfach auch total verändert. Und ich glaube, da sind wir einfach gerade in einem sehr großen Wandel. Und ich finde, das zeigt auch deutlich, warum so viele Menschen auch einen wirklichen Struggle mit Fokus haben. Oder auch gerade High-Performer, die oft denken, sie können sich nicht fokussieren, weil sie eben irgendwie denken, sie müssten ja jetzt so eigentlich diese eine Sache, oder das könnte ja noch besser und noch größer werden, die aber eigentlich in ihrer Kraft sind, indem sie viele Bereiche parallel managen und das auch gut schaffen. Und das finde ich super spannend. Und das ist aber, glaube ich, durch diesen Wandel, in dem wir gerade sind, natürlich auch nochmal befeuert, dass auch die Arbeitswelt sich verändert hat, dass sich unser Verständnis von Rollen verändert hat oder dabei ist, sich zu verändern. Jetzt kommt noch KI dazu. Wie gehen wir damit um? Wie kann KI eigentlich unseren Fokus verstärken oder auch uns noch mehr ablenken? Ja, auch alles so Fragen, die ich total spannend finde. Das heißt, ich glaube, dass wir uns mit Fokus einfach nochmal anders beschäftigen sollten.
Du schreibst ja im Buch auch über KI und über Fokus. Also was würdest du sagen, können wir von der KI uns nutzbar machen für unseren persönlichen Fokus?
Ja, ich glaube, die KI kann absolut Fokusverstärker sein, wenn wir sie klug nutzen. Mhm. Also ich sag mal wirklich so als Sparringspartner, Assistentin sozusagen. Also sowohl natürlich im Arbeitsbereich, weil sie natürlich Dinge schärfen kann, weil sie auch vor allem Dinge natürlich extrem beschleunigen kann. Ne? Also Dinge, wofür wir früher länger gebraucht haben, können wir mit der KI in kürzerer Zeit jetzt bewerkstelligen. Das heißt, bleibt wieder Raum für andere Sachen. Ich finde aber auch, dass wir sie durchaus im Privatleben nutzen können, um gewisse Sachen zu optimieren. Und ich komme aber gleich noch darauf, dass es auch super wichtig ist, immer dieses Hinterfragen auch nochmal, also sie auch nicht blind zu nutzen. Ich kann mal ein Beispiel nennen, letztes Jahr im Sommer, wir kamen irgendwie aus dem 3-wöchigen Italienurlaub, wir haben super viel leckeres Essen gegessen in Südtirol, sehr viel Pizza, auch gern mal einen Rotwein und so. Und wir sind dann halt zurückgefahren auf der Autobahn, mein Mann und ich, und haben irgendwie gedacht, okay, jetzt möchten wir aber mal wieder so ein bisschen uns gesünder ernähren und so ein bisschen Detox machen. Und ich habe dann diese Autofahrt genutzt, Teile dieser Autofahrt, es war, glaube ich, dann vielleicht eine Stunde, die wir dann wirklich hin und her mit der KI sozusagen rumgesponnen haben, und habe mir dann von der KI für die nächsten Wochen mal einen Essensplan erstellen lassen für unsere ganze Familie mit den gewissen Anforderungen, Einkaufsliste etc. etc., um sozusagen ja da wieder so ein bisschen gesünder nach dem Sommer reinzustarten. Mit dieser Liste konnte ich am nächsten Tag in den Supermarkt gehen und konnte das dann auch so umsetzen, habe dann neue Inspirationen für Rezepte bekommen. Und wenn wir das jetzt mal übertragen, Fokus, Thema Gesundheit, Thema Energiemanagement, was ist mir wichtig im Leben? Für mich ist Gesundheit halt ein sehr großer Wert. Kann ich damit verstärken in dem Moment, ohne dass ich irgendwie ewig recherchieren muss und so weiter, habe eine Einkaufsliste und kann es dadurch gut in den Alltag implementieren. Das ist jetzt mal so ein einfaches Beispiel, ne?
Bleibt mehr Zeit für unseren Multifokus.
Genau, aber tatsächlich. Ja, so, ja. Ne? Also ja. Es ist so manchmal so einfach, aber und ich finde, dafür können wir KI absolut nutzen. Auch da gilt natürlich, desto besser wir briefen, das kommt dann am Ende auch raus. Und was ich halt super wichtig finde, immer nochmal zu überprüfen, ist das jetzt valide, stimmt die Quelle? Also wirklich so dieses auch kritisch zu hinterfragen nochmal. Das finde ich bei KI-Nutzung grundsätzlich super wichtig. Und ich glaube, da ist es, kann es dann auch wieder abrutschen in ein, verlieren wir da vielleicht auch manchmal unseren Fokus, weil wir dann uns sozusagen ablenken lassen oder dann da in so ein Rabbit Hole kommen bei KI-Nutzung, wo wir dann auf einmal ganz woanders sind, als wo wir eigentlich mal starten wollten und wo es dann, glaube ich, schon auch manchmal wichtig ist, nochmal wieder den eigenen den eigenen Intellekt, die eigene Intelligenz, den eigenen Fokus auch wieder einzusetzen.
Ja, ein riesiges Thema. Ja. Ne? Also ich merke das manchmal auch, wenn ich denke, okay, ich brauche jetzt irgendwie eine schnelle Interviewvorbereitung oder ich brauche jetzt schnell ein Thema zusammengefasst für irgendeinen Instagram-Post oder so. Klar habe ich da auch schon mal KI genutzt, ne? Aber ich finde es fragwürdig, weil ich komme mir eigentlich wie ein Betrüger vor. Mhm. Weil diese Abkürzung, ich finde die, also klar habe ich dann wieder Kapazitäten für was anderes und natürlich weiß ich auch, wie ich prompte. Das heißt, ich stecke da Arbeit rein. Das heißt, ich arbeite mit dieser neuen Technologie zusammen und ich überprüfe auch, was hinten rauskommt. Und natürlich hat das dann auch mit mir zu tun und geht trotzdem durch meine Hände und so. Aber trotzdem muss ich sagen, das geht mir eigentlich fast zu schnell.
Ja, ja, es ist, also ich meine, die Entwicklung ist auch krass, finde ich, was KI angeht. Also ich finde auch, dass es schon auch jetzt, ich habe gerade gestern interessanterweise einen Workshop Storytelling und KI für einen Kunden gegeben und mit einem sehr großen Team und die waren auch alle auf ganz unterschiedlichen Leveln sozusagen von der KI-Nutzung und wo ich auch einfach wieder gemerkt habe, wie einige Menschen sich da auch echt schwer mit tun, überhaupt den Zugang zu finden, andere das schon nutzen und dann aber genau dieses Hinterfragen, Prüfen, erst immer selber denken. Ich glaube, das ist auch so ein ganz, ganz wichtiger Faktor, den wir auch oft vergessen mittlerweile oder den, also nicht die KI für dich denken lassen, sondern sie kann das unterstützen, schärfen, dir nochmal Impulse geben, aber erst mal immer selber Gedanken machen und reingeben. Weil sobald es von der KI einmal vorgegeben wurde, kommen wir da auch nicht mehr von weg.
Ah ja, okay.
Ne? Also das ist auch nochmal so ein Punkt, den ja, ich ganz wichtig finde.
Aber das ist natürlich auch total schwer, weil wenn du die Erfahrung gemacht hast, dass am Ende das, was die KI sagt, gut aufbereitet ist, gute Kommunikationsstrategien angewendet werden und, dass viele Sachen irgendwie einfach stimmen dabei, bist du natürlich auch voll schnell einfach dein Thema einzugeben und die KI machen zu lassen. Hm. Weißt du?
Ja, voll. Ja. Aber ich glaube, da gilt es dann eben auch, weil ich muss sagen, ich nutze schon viel KI, auch im Arbeitsalltag. Trotzdem sind die Ergebnisse auch oft nicht zufriedenstellend.
Das stimmt, ja.
Und also manchmal auch so nicht zufriedenstellend, dass ich sogar abbreche und wirklich sozusagen selber nochmal ganz anders rangehe oder es dann auch komplett selber mache. Also beispielsweise so bei LinkedIn-Posts oder sowas. Mhm. Und dann aber wiederum habe ich auch festgestellt, desto präziser ich bin, desto mehr sie natürlich auch mitlernt, desto besser können auch die Ergebnisse sein und dann ist es am Ende manchmal auch so eine Mischung aus, es basiert ja immer erst auf meinen ersten Gedanken und Inspirationen und dann gucke ich an, okay, was macht sie? Gibt es da vielleicht nochmal einen Impuls? Und dann das nochmal nachzuschärfen, ne? Oder nochmal eigene. Aber man sieht und liest es ja auch schnell, wenn es so komplett karriert. Das ist ja super generisch.
Ja, das stimmt.
Und das ist aber ein Riesenthema unserer Zeit, also was natürlich jetzt auf uns zukommt. Deswegen habe ich das auch im Buch so, dieses ganze Thema Digitalisierung, KI, auch im Hinblick auf Fokus nochmal behandelt, weil es natürlich auch trotzdem nochmal Fokus erfordert im Sinne davon, das ist etwas Neues, was ja trotzdem jetzt einzieht, was einfach einen Teil unserer Zeit nimmt und wo wir aber auch, finde ich, selber wo es unsere Verantwortung ist, selber in die Führung zu gehen. Also auch, wie führen wir denn KI? Ja. Wie führen wir denn das, was auf uns einprasselt an Informationen sozusagen? Was mache ich denn damit? Wie verarbeite ich das denn auch weiter? Und ich finde, da haben wir echt eine Verantwortung.
Und was macht es mit dem Fokus, wenn ich KI nutze?
Einerseits kann es den Fokus eben verstärken. Vielleicht, dass ich gewisse Dinge, die mir wichtig sind, denen ich vielleicht sonst zu wenig Zeit einräume, da kann KI vielleicht unterstützen, weil ich dadurch Impulse bekomme und so weiter, wo ich hätte sonst vielleicht mühsam recherchieren müssen oder erstmal irgendwo hingehen müssen oder sowas. Und es kann aber eben auch uns irgendwie ablenken oder eben in eine Richtung bringen, wo ich dann vielleicht gar nicht mehr selber also fokussiert bei der Sache bin, sondern dann ja auch so ein bisschen die Verantwortung abgebe an die KI. Und einfach sozusagen weiterverarbeite, was ich da so vorgesetzt bekomme. Und das finde ich immer so, eigentlich wie bei jedem Thema, auch das Ziel auch vor Augen zu haben, auch bei KI-Nutzung zu sagen, was ist denn jetzt hier, was soll denn rauskommen, was ist denn jetzt mein Fokus und wirklich immer nochmal kritisch auch zu hinterfragen.
Ja. Das Thema KI schließen wir jetzt hier mal ab.
Ja.
Das ist ja nochmal ein eigenes, super großes Thema.
Es ist ein ganz eigenes Thema.
Es ist echt Wahnsinn.
Es ist ein eigenes Thema für sich und ich glaube einfach insgesamt, das ist das, also auch wenn man so dieses Deep Literacy versus Scroll Literacy sich anschaut, also es wird immer wichtiger sozusagen in die Eigenverantwortung zu gehen, wie gehe ich mit diesen Inhalten um, wie gebe ich sie weiter, was mache ich damit, lieber da nochmal eine Schleife, eine Runde zu drehen und das sozusagen mit unserem eigenen Verstand, mit dem eigenen Fokus und nicht sozusagen einfach blind irgendwie was zu übernehmen oder weiter zu verarbeiten. Und das ist auch so, glaube ich, die Aufgabe, die wir unseren Kindern mitgeben werden müssen und auch uns bewusst abgrenzen. Also überhaupt, welche Inhalte möchte ich jetzt gerade konsumieren? Was lasse ich überhaupt an mich heran? Was nicht? Gilt auch für Social Media und Co. Und damit auch unseren Fokus, unsere Gehirnleistung auf eine gewisse Art und Weise tatsächlich zu schützen. Weil das auch nachgewiesenermaßen eben so ist. Wenn ich zum Beispiel ständig unter diesem Mikrostress oder Dauerstimulation bin, kann auch mein Gehirn schrumpfen sozusagen. Also auch die Gehirnleistung kann nachlassen. Das heißt, ich finde, wir sind auch da in der Verantwortung zu sagen, wie können wir denn unser Nervensystem, unser Gehirn wirklich schützen, indem wir auch kuratieren, welche Impulse wir annehmen und was auf uns einprasselt und was nicht und uns dem nicht einfach so ausliefern.
Ich finde es schon spannend, ne? Also was blende ich sozusagen aus? Wo lege ich meinen Fokus hin, damit es mir in dem Moment sozusagen besser geht oder ich wieder produktiv sein kann oder Platz für Emotionen ist oder wie auch immer? Aber ich denke so, all das, was reinkommt, geht ja dadurch, dass ich den Fokus verlagere, trotzdem nicht weg. Es ist trotzdem in meinem System. Weißt du, wie ich meine?
Ja, aber du kannst ja schon ein bisschen früher einsteigen und überlegen, was kommt denn überhaupt rein? Mhm. Also ich bin ja wirklich so, ich weiß, ich bin da auch knallhart. Ich habe schon Sprachnachrichten von Menschen bekommen, die ich mir einfach bis heute nicht angehört habe. Mhm. Weil ich einfach schon wusste, dass der Inhalt mich nicht, also Sachen, die davor, was auch immer, also dass der Inhalt mich nicht weiterbringt, mir kein gutes Gefühl gibt. Mhm. Dass ich vielleicht auch jetzt gerade einfach nicht das aufnehmen möchte. Ich kann mich ja dann immer noch entscheiden, das irgendwann später mal abzuhören. Das ist jetzt nur so ein Beispiel.
Krass. Das finde ich krass. Das könnte ich nie.
Ah ja, doch. Also.
Wie machst du das denn?
Also ich finde, man kann ja auch andere Menschen als Filter benutzen im Sinne von, also fragen, ob sie damit okay wären. Ich habe das gelernt in einer Phase, wo ich mich mit meiner ehemaligen Firma, meiner ehemaligen Mitgeschäftsführerin auseinandersetzen musste. Zum Teil auf rechtlicher Ebene und dann sind da irgendwie Anwaltsschreiben auf einen eingeprasselt und am Anfang habe ich das einfach alles aufgenommen, war total nervös, ich wusste schon, oh Gott, wenn eine E-Mail kam, habe ich schon hektische Flecken und bin schon ins Schwitzen gekommen, schon Bauchschmerzen bekommen und irgendwann habe ich gesagt, okay, stopp, will ich nicht mehr, weil wer entscheidet denn, dass ich jetzt am Samstagabend mir diese E-Mail durchlesen muss, also warum muss ich das denn überhaupt in dem Moment so annehmen? Und da habe ich dann angefangen, meinen Mann sozusagen als Filter zu nutzen und habe gesagt, pass mal auf, wenn diese E-Mail reinkommt, kannst du die erstmal lesen und dann gibst du mir einfach in deinen Worten wieder, sagst dir einfach, wie der Inhalt ist sozusagen und verpackst das einmal für mich, sodass ich irgendwie auf dem Stand bin, aber mir das nicht selber reinziehen muss. Mhm. Und das hat echt gut funktioniert, weil ich dadurch einfach mich selber ein bisschen geschützt habe tatsächlich, auch einfach meine mentale Verfassung schützen konnte. Und dann auch mit einem gewissen Abstand und 3 Tage später dann nochmal mit einem anderen Gefühl vielleicht mir dann die E-Mail durchlesen konnte oder manchmal war es auch gar nicht nötig, weil manchmal war es auch Quatsch, Wiederholung, Bullshit, was da drin stand, weil da brauchst du nicht zu lesen. Mhm. Und das jetzt mal übertragen, Jahre später, also das ist eine Option, habe ich auch schon gehabt, dass ich irgendwie doofe Sprachnachrichten, die ich dann einer Freundin geschickt habe, gedacht, kannst du die einmal für mich anhören und mir mal einmal sagen, wie ist der so? Und dann war auch so, teilweise brauchst du dir nicht anzuhören, das ist kurz der Inhalt so. Mhm. Also das ist jetzt so eine Methodik. Ich sage auch nicht, dass ich das grundsätzlich bei allem mache, aber ich will damit einfach nur sagen, auch hier haben wir es ja in der Hand, was uns erreicht. Und das kann von der E-Mail angefangen, von den Notifications. Ich kriege zum Beispiel auch keinerlei Notifications von keiner App mehr auf dem Handy. Ich entscheide selber, wann ich mein WhatsApp öffne, wann ich mein Instagram öffne, ob ich da jetzt gerade, ich mache natürlich trotzdem mehrfach am Tag, aber es ist nicht so, dass ich die ganze Zeit bing, 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 weil das lenkt jedes Mal ab. Also wir haben jedes Mal, auch wenn wir uns gerade einer Aufgabe widmen und da kommt nur so ein Piepton rein, wir gucken eine Minute aufs Handy, habe ich diese sogenannten Task-Switching-Costs, heißt das. Das heißt, es kostet mich 23 Minuten, um wieder in die alte Aufgabe reinzukommen. Mhm. Und das ist für unser Gehirn wahnsinnig anstrengend, kostet super viel Energie. Und damit sind wir dann mehr beschäftigt, als uns mit den Aufgaben zu beschäftigen, die uns eigentlich gerade Freude machen, nämlich vielleicht das coole Konzept oder mit unserem Kind gerade den Lego-Turm zu bauen oder irgendwie in der Sportstunde zu sein oder mit meiner Freundin im Gespräch zu sein. Mhm. Und weil wir dann irgendwie darauf unsere Energie verwenden. Und das möchte ich einfach nicht. Und das können wir ja irgendwie steuern und entscheiden.
Also finde ich total cool. Ich hätte zum Beispiel immer Angst, dass ich irgendwas Wichtiges verpasse. Ich habe wenig Notifications, aber WhatsApp und Telefon und so weiter, da meldet sich irgendwie das Telefon dann natürlich schon.
Naja gut, klar, wenn jemand anruft, das habe ich jetzt auch nicht. Aber ich kann auch mal... Also ich kann auch mal ein paar Stunden mein Handy ausstellen oder so, habe ich auch kein Problem mit. Ist natürlich dann auch ja persönlich, ne, wie geht man damit um? Aber das ist schon etwas, was ich irgendwie für mich so umgesetzt habe, mehr und mehr zu sagen, ich entscheide irgendwie, was an mich herankommt und was nicht.
Ja, super, klingt total gesund. Kann ich mir mal eine Scheibe von abschneiden?
Ja, also es ist wirklich auch, wir kümmern uns damit auch wirklich um unsere mentale Gesundheit und auch wirklich um unseren Fokus und unsere Energie, ne? Also, weil es uns dann auch wieder mehr Raum gibt für andere Dinge und ich glaube, das ist super wichtig. Das wird ja auch, wie gesagt, immer mehr und deswegen ist KI ja auch nochmal on top, wo wir auch eben schon drüber gesprochen haben, ne? Jetzt auch nochmal ein Thema, wo wir auch nochmal Impulse bekommen, uns auch nochmal mit auseinandersetzen müssen und auch da deswegen zu schauen, wie nutze ich das für mich? Oder auch eben nicht, ne, weil ich es vielleicht auch nicht brauche oder nicht möchte oder was auch immer.
Und du hast ja eben schon diese Gleichzeitigkeit und diese Switching-Kosten angesprochen. Das heißt, Multitasking ist auch eher so eine Illusion, die es nicht so richtig gibt, oder?
Genau, also es mir ist auch nochmal super wichtig zu betonen, Multifokus bedeutet nicht Multitasking. Also Multitasking ist ja wirklich die Sache, wir machen mehrere Dinge gleichzeitig. Und das ist einfach faktisch so, dass wir das gar nicht können. Da ist unser Gehirn nicht drauf ausgelegt. Das kommt ja auch aus der Computerwelt, dieser Begriff Multitasking, weil ein Computer tatsächlich mehrere Befehle gleichzeitig ausführen kann. Der kann das halt mit seinen Chips etc. Und wir können das aber nicht. Unser Gehirn kann das nicht. Und deswegen führt Multitasking, also wir machen wirklich parallel Sachen, habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht. Also ich hatte da auch wirklich, also dieses ständige Hin- und Herspringen, mich immer ablenken lassen und irgendwie das Gefühl haben, ich kann ein Telefonat führen, parallel noch eine E-Mail beantworten und aber auch noch irgendwie in Gedanken auch noch beim Nachmittag sein, wie, wo ich manchmal meine Tochter irgendwie zum Schwimmen bringe oder so. Funktioniert einfach nicht. Und bei Multifokus geht es ja wirklich darum zu sagen, wie kann ich die Lebensbereiche, die mir wichtig sind, intelligent und gesund miteinander verbinden und steuern. Also mehr dieses Reglerdenken. So, und wenn der eine oben ist, muss de facto aber dann der andere auch mal kurz runtergehen. Ne? Ja. Es können halt nicht alle gleichzeitig oben sein.
Ja. Und würdest du sagen, dass Multifokus was ist, was man hat oder nicht hat, oder kann man lernen?
Ich glaube auf jeden Fall, dass man eine Haltung dazu entwickeln kann. Es ist ja in dem Sinne kein Skill, wo ich sage, das kannst du jetzt studieren, lernen etc. Ich glaube, es geht eher so ein bisschen darum, in die Akzeptanz zu kommen, genau, erstmal, okay, volles Leben, ich nehme das erstmal so an und dann sozusagen zu schauen, was sind meine Werte? Was für ein Fokustyp bin ich eigentlich? Und ich glaube, ein ganz wichtiger Faktor ist, wenn ich denn Lust habe auf ein multifokussiertes Leben und sage, oh, da ist doch vielleicht noch mehr und ich habe eigentlich Lust, den und den Bereich stärker zu verfolgen und ich fühle mich eigentlich immer so überrannt und ich möchte doch gerne irgendwie mehr in die Selbstführung kommen, wäre so der erste Schritt, sich da überhaupt mal Raum für zu nehmen. Also, weil das ist das, was wir eigentlich viel zu wenig machen, uns überhaupt mal Zeit zu nehmen und uns diese Frage zu stellen, was ist denn jetzt gerade eigentlich dran? Und was jetzt gerade dran ist, diese Woche, kann nächste Woche schon wieder anders aussehen, kann nächsten Monat schon wieder anders aussehen. Also, wenn wir uns diesen Raum erlauben und uns da mal die Zeit nehmen, und das kann auch einfach mal die halbe Stunde sonntags auf der Couch sein mit einem Stift und Zettel in der Hand, ist das schon sozusagen so der erste Schritt, weil ich mir einfach mal kurz bewusst darüber werde, was mir eigentlich gerade wichtig ist, was eigentlich für mich gerade dran ist, worauf ich Lust habe, was vielleicht auch weniger sein darf und nicht einfach nur so im Hamsterrad-Modus funktioniere, sondern mehr in die Aktion komme und nicht in die Reaktion.
Also das heißt, ich verstehe jetzt Selbstführung als Begriff so, dass ich im Grunde selbst entscheide, wo meine Prioritäten und wo meine Aufgaben gerade liegen und rauskomme aus der Reaktion auf Reize, die von außen kommen. Jetzt will der das von mir, jetzt ruft der an, jetzt soll ich mir dieses lustige YouTube-Video angucken und jetzt muss ich irgendwie XYZ noch machen.
Genau, jetzt will der Chef das und die Kinder wollen das und ach, und alle gehen doch jetzt irgendwie ins Schwimmkurs, deswegen muss ich mich da jetzt ja auch sofort für anmelden. Also so ein bisschen diesen ganzen, sich vom Außen so lenken zu lassen, da mal kurz innehalten, mal kurz im Moment mal. Was ist denn für mein alles? Was ist denn für mich eigentlich gerade wichtig und dran? Was funktioniert denn vielleicht für uns auch? Man ist ja am Ende auch nicht alleine. Man hat ja doch ein kleines Ökosystem um sich herum, ob man jetzt, ob es vielleicht Partnerschaft, Familie, enge Freunde, was auch immer. Aber mal angefangen bei einem selbst, sich überhaupt mal diese Fragen zu stellen.
Und das versteht man dann quasi unter Selbstführung. Sich selbst die Orientierung zu geben und sich nicht vorschreiben zu lassen.
Also damit fängt Selbstführung an.
Und wie geht's dann weiter?
Ja, also ich behandle in meinem Buch auch unter anderem Strategien der Selbstführung. Da wird es jetzt aber schon ein bisschen tiefer, aber ich versuche das mal hier so ein bisschen anzureißen. Da gibt es auch gewisse Mechanismen natürlich. Wie kann ich in die Selbstführung kommen? Zum einen ist das mal, die eigenen Gedanken bewusst zu lenken. Ja, das fängt mal an mit so klassisch so diesem Positive Self-Talk. Haben wir auch schon öfter gehört aus der Psychologie, wenn man einfach nur morgens vorm Spiegel steht und sich selber mal ein Kompliment macht oder sowas. Eher wegkommt von negativen Gedanken hin zu, ja, was ist denn jetzt eigentlich gerade in dem Moment? Ist doch vielleicht auch gar nicht so schlimm, wie es gerade scheint. Was ist denn jetzt gerade da? Was kann ich denn daraus machen? Das Weitere ist, sich auch selbst zu belohnen. Das heißt, auch wirklich zu sagen, boah, das habe ich jetzt gut gemacht, dafür gönne ich mir jetzt was oder ich kaufe mir was Kleines. Oder ich habe jetzt, weiß nicht, klassisch irgendwie die Sporteinheit gemacht, jetzt gönne ich mir irgendwie danach einen schönen, weiß nicht, Latte Macchiato, Matcha Latte, was auch immer. Also so als kleines Beispiel. Mhm. Und das Dritte ist, bewusst Dinge zu machen, die einem gut tun, also die man gerne macht, auf die man richtig Lust hat. Mhm. Das heißt, ganz bewusst auch mal zu überlegen, wie kann ich solche Momente auch in meinen Tag einbauen zum Beispiel. Also zu sagen, daraus zehre ich, das gibt mir irgendwie Kraft und das ganz bewusst einzubauen. Und damit komme ich schon ein Stück weit mehr an die Selbstführung.
Okay. Was bedeutet für dich ein stimmiges Leben?
Schöne Frage. Ein stimmiges Leben bedeutet für mich, ein Leben zu führen, was zu mir passt. Also mein Alles zu finden, natürlich mit dem Ökosystem um mich herum, im Einklang im besten Fall, aber sich nicht zu sehr von links und rechts beeinflussen zu lassen, sondern ja wirklich zu schauen, was ist für mich wichtig, was ist jetzt für mich gerade dran und am Ende auch ja darüber Klarheit zu finden und in guter Energie durch die verschiedensten Lebensbereiche zu navigieren und eben zu schauen, wann ich meinen Regler auch voll hochdrehe und voll irgendwie am Start bin und am Puls bin und im Beat bin und dann aber auch die Momente zu finden, wo es auch mal leiser werden darf und ich einfach mal zurückfinden und in die Ruhe finden kann.
Ist Fokus am Ende eher eine Frage von Kontrolle oder von Vertrauen?
Also ich würde auf jeden Fall sagen Vertrauen, weil Kontrolle ist immer ein Stück weit auch Zwang. Und da, wo Zwang ist, ist eigentlich keine Leichtigkeit, keine Lebensfreude, keine Authentizität und auch keine Intuition mehr. Deswegen glaube ich, ist es eben so wichtig, mit sich selbst, ich sag mal, in die Klarheit zu gehen. Was ist mir wichtig? Worauf möchte ich meinen Fokus legen? Was sind die Lebensbereiche, die ich verfolgen möchte? Um dann auch mit sich selbst ins Vertrauen zu kommen. Also um auch das Leben so zu führen, ich sag mal, im gewissen Flow, weil am Ende wissen wir alle, das Leben ist nicht immer nur Sonnenschein, Achterbahn auf und ab und wir müssen auch mal damit dealen, wenn alles mal auf uns reinprasselt und mal gar nichts gerade cool läuft und wir einfach nur denken, Multifokus, what the fuck, ja, also let's be honest, ich habe diese Momente und ich glaube, umso wichtiger dann aber im Vertrauen zu bleiben, sich sozusagen auf die Essenz wieder zu fokussieren, zu besinnen, um dann wieder sozusagen den nächsten Ride nach oben auch wieder gut nehmen zu können.
Wunderbar. Ich danke dir für deinen Besuch. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Danke dir.
Danke für das tolle Buch. Ja. Müsst ihr alle lesen. Ich verlinke es in den Shownotes.
Danke dir. So schön, dass ich hier sein durfte.
Wenn du bis hierhin zugehört hast, dann danke ich dir wirklich von Herzen. Dieser Podcast lebt von Zeit, von Aufmerksamkeit und davon, dass wir uns gegenseitig zuhören. Wenn dir diese Folge etwas gegeben hat, dann freue ich mich riesig, wenn du den Podcast abonnierst, eine Bewertung dalässt oder ihn mit jemandem teilst, für den er gerade wichtig sein könnte. Du findest mich auch auf Instagram. Dort teile ich Gedanken, Einblicke und Themen, die hier im Podcast weitergehen. Und wenn du tiefer einsteigen möchtest, in meinem Buch »So alt war ich noch nie« findest du viele der Fragen, Gefühle und Perspektiven wieder, die wir hier besprechen. Danke, dass du da bist und bis zur nächsten Folge.